Sie hören BBN auf Abruf. Es ist eine Freude, Ihnen die biblischen Wahrheiten näher bringen zu dürfen. Das bewerkstelligt BBN in Partnerschaft mit den Zuhörern, im Vertrauen zum Herrn. Möge der Herr Sie jetzt durch die Verkündigung seines Wortes segnen.
Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie herzlich zur Sendereihe Durch die Bibel und zugleich zu einem neuen Kapitel in der wechselvollen Geschichte des Volkes Israel, das nun im Land Kanaan heimisch wird. Zunächst ein kurzer Rückblick. Nach mehr als 400 Jahren hatten sich die Israeliten aus Ägypten aufgemacht, um das verheißene Land Kanaan in Besitz zu nehmen. Verheißen wurde es bereits ihrem Stammvater Abraham, zu dem Gott gesagt hatte, »Ich will dir und deinem Geschlecht nach dir das Land geben, darin du ein Fremdling bist, das ganze Land Kanaan zu ewigem Besitz und will ihr Gott sein.« Unter der Leitung von Josua konnten die Israeliten endlich Stück für Stück des Landes erobern. Zuerst die Städte Jericho und Ai, dann den südlichen Teil Kanaans und schließlich den nördlichen Teil. Das Nachsehen hatten allerdings jene Völker, die bisher dort gelebt hatten. Die Eroberung Kanaans kam wie eine Strafe Gottes über sie. Eine Strafe dafür, dass sie fremden Göttern gedient und sich dem wahren Gott entgegengestellt hatten. Und auch eine Strafe dafür, dass ihnen das Volk Gottes im Land Kanaan nicht willkommen war. Großes Aufatmen am Ende von Kapitel 11 des Josua-Buches. Nachdem die Israeliten auch den Norden Kanaans nach und nach für sich erobert haben, ist das ganze Land, das sie besiedeln wollen, in ihrer Hand. Es war keine Stadt, bis auf Gibeon, die Frieden machte mit den Israeliten, so das Resümee in Kapitel 11, Vers 19, sondern die Israeliten eroberten die Städte alle im Kampf. Und im Vers darauf folgt eine geistliche Erklärung dafür, warum es überall zu einer Konfrontation zwischen dem Volk Israel und den anderen Völkern kam. Dort heißt es, »So geschah es von dem Herrn, dass ihr Herz verstockt wurde, im Kampf Israel zu begegnen, damit sie mit dem Bann geschlagen würden und ihnen keine Gnade widerführe, sondern sie vertilgt würden, wie der Herr dem Mose geboten hatte.« Keine Gnade, weil sich die Völker Kanaans dem wahren Gott und seinem erwählten Volk entgegengestellt hatten. Im letzten Vers von Kapitel 11 heißt es abschließend, »So nahm Josua das ganze Land ein, ganz so, wie der Herr zu Mose geredet hatte, und gab es Israel zum Besitz, einem jeden Stamm sein Teil. Und das Land war zur Ruhe gekommen vom Kriege.« Noch nicht gleich zur Ruhe gekommen nach dem Krieg sind allerdings die Statistiker unter den Israeliten. So kommt es mir jedenfalls vor, denn in Kapitel 12 folgt nun eine Auflistung mit den Namen von Königen und ihren Herrschaftsgebieten, die vom Volk Israel besiegt wurden. Insgesamt 31 Könige müssen es sein, wie man im letzten Vers von Kapitel 12 nachlesen kann. Das Nachzählen habe ich mir aber bisher erspart, weil das Lesen dieser Liste nicht wirklich interessant ist. Umso mehr staune ich darüber, dass Gott auf diese statistischen Angaben offenbar Wert legt. Er, der Schöpfer des Universums, interessiert sich auch für das scheinbar Nebensächliche. Ihm entgeht nichts. Deshalb wohl hat Jesus einmal zu seinen Jüngern gesagt, »Auch eure Haare auf dem Haupt sind alle gezählt.« Aus dem Textzusammenhang wird deutlich, dass sich Christen deswegen nicht beunruhigen lassen müssen, dass Gott so achtsam ist. Vielmehr ist es ein Grund zur Freude. Denn Gott ist nicht der strenge Oberkontrolleur, der nur darauf wartet, dass jemand etwas Falsches macht, sondern für Christen ist er der gütige Vater, der um das Wohl seiner Kinder besorgt ist. Das 12. Kapitel des Josua-Buches, dieses Verzeichnis der Könige, deren Völker von den Israeliten besiegt wurden, erinnert mich aber auch an jene Verzeichnisse, die im Buch der Offenbarung, Kapitel 20, erwähnt werden. Da gibt es einerseits Bücher, in denen festgehalten ist, durch welche Taten oder Werke sich Menschen auszeichnen. Und da gibt es andererseits das Buch des Lebens. In einer Vision beschreibt der Seher Johannes, wie eines Tages beim Weltgericht diese Bücher aufgeschlagen werden. Da heißt es, und ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron und Bücher wurden aufgetan. Und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Diese Werke reichen selbstverständlich nicht aus, um vor Gott bestehen zu können. Ich erinnere nur an den berühmten Satz aus dem Römerbrief, die Menschen sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Und genau deshalb kommt es darauf an, im Buch des Lebens aufgeführt zu sein. Dieses Buch des Lebens wird nur an wenigen Stellen im Neuen Testament wortwörtlich erwähnt. Jedoch ist klar, was gemeint ist. Und Jesus lässt auch keinen Zweifel aufkommen, wer das ewige Leben geschenkt bekommt. Im 5. Kapitel des Johannesevangeliums wird Jesus mit der folgenden Aussage zitiert. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Zurück zum Josua-Buch, Kapitel 12. Ich habe also kein schlechtes Gewissen, wenn ich freimütig bekenne, dass mir die Auflistung der besiegten Könige und ihrer Herrschaftsgebiete in Kanaan nicht besonders interessant erscheint. Aber das Vorhandensein dieser Liste erinnert mich daran, dass Gott sich für jeden Menschen und seine Taten interessiert. Und weil ich als Christ weiß, dass Jesus Christus für meine Sünden am Kreuz gestorben ist, nehme ich für mich in Anspruch, was Jesus einmal zu seinen Jüngern gesagt hat, nämlich, freut euch, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Aus dem nächsten Kapitel des Josua-Buches, also aus Kapitel 13, lese ich nun den ersten Vers vor. Dort wird berichtet, als nun Josua alt war und hochbetagt, sprach der Herr zu ihm, du bist alt geworden und hochbetagt, und vom Lande bleibt noch sehr viel einzunehmen. Dieser Vers hält aus meiner Sicht zwei Überraschungen bereit. Denn ganz am Ende von Kapitel 11 war zu lesen, so nahm Josua das ganze Land ein und gab es Israel zum Besitz, einem jeden Stamm sein Teil. Dagegen heißt es nun hier am Anfang von Kapitel 13, und vom Lande bleibt noch sehr viel einzunehmen. Wie sind diese beiden scheinbar gegensätzlichen Aussagen miteinander vereinbar? Nun, bei anderer Gelegenheit habe ich Sie bereits darauf hingewiesen, dass dem Volk Israel ein riesiges Gebiet versprochen wurde, das eine Fläche von etwa 750.000 bis 800.000 Quadratkilometer umfasst. Nur etwa ein Zehntel davon wurde auch tatsächlich von den Israeliten erobert. Selbst zur Zeit von König David und König Salomo, also während der Blütezeit des Königreiches Israel, war es nicht mehr. Daraus ziehe ich die Schlussfolgerung, dass mit dem ganzen Land am Ende von Kapitel 11 das ursprüngliche Siedlungsgebiet der Stämme Israels gemeint ist, während am Anfang von Kapitel 13, nachdem die Kriege gegen kanaanitische Völker beendet sind, die bisher noch nicht eroberten Landstriche ins Blickfeld geraten. Eine zweite Überraschung besteht für Bibelleser darin, dass es in dem eben zitierten Vers ziemlich genau in der Mitte des Josua-Buches heißt, als nun Josua alt war und hochbetagt. Damit deutet sich an, dass seine Zeit als Anführer des Volkes zu Ende geht. Im Alter von ungefähr 80 Jahren wurde er von Gott zu dieser Aufgabe berufen. Mittlerweile ist er 100 Jahre alt. Im Rückblick auf die 40-jährige Wüstenwanderung würde er vermutlich von einer strapaziösen und kräfteraubenden Zeit sprechen, die ihm sehr lange vorgekommen ist. Die zurückliegenden 20 Jahre dagegen, in denen er für die Israeliten verantwortlich war, sind ihm gewiss sehr kurz vorgekommen, weil es für sein Leben ganz entscheidende Jahre waren. Ich kann das gut nachvollziehen, denn als ich erstmals an meinen eigenen Ruhestand dachte und wie es wohl sein würde, sonntags nicht mehr auf der Kanzel zu stehen, da ahnte ich nicht im Entferntesten daran, was Gott noch alles mit mir vorhatte. Aus Vortragsreihen über die Bibel, die ich für verschiedene Gemeinden gehalten habe, entstand die Idee für die Sendereihe durch die Bibel. Und im Laufe der Jahre wurde sie in immer mehr Sprachen übersetzt und über zahlreiche Sender in aller Welt ausgestrahlt. Verwundert stellte ich damals fest, dass ich als Sprecher hinterm Mikrofon ohne jeglichen Blickkontakt mit meinen Hörern mehr geistliche Resonanz bekam als in meinem eigentlichen Beruf als Gemeindepastor. Ich denke, dass Gott mit vielen Menschen noch etwas vorhat, selbst wenn sie ein Alter erreicht haben, in dem sie selbst schon ans Aufhören gedacht haben oder sich längst zur Ruhe gesetzt haben. Und aus eigener Erfahrung möchte ich Ihnen sagen, es könnten die besten Jahre ihres Lebens werden. Allerdings bin ich mir auch bewusst, dass es ganz anders kommen kann. Schwere Schicksalsschläge oder gesundheitliche Einschränkungen durchkreuzen manche Pläne. Ein Trost mag dann sein, dass selbst der tüchtigste und erfolgreichste Diener Gottes niemals alles erreichen wird. So schreibt der Apostel Paulus im 3. Kapitel des Philipperbriefes: Nicht, dass ich's schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich's wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Dieser Vers kann ein Trost sein für alle, die traurig darüber sind, dass sie in ihrem Dienst für Gott nicht alles erreichen, was möglich erscheint. Dieser Vers ist aber auch eine Mahnung an alle, die so tun, als ob sie alles erreicht hätten und sich selbstzufrieden zurücklehnen. Sie glauben, es gäbe für sie nichts Neues mehr zu lernen oder zu tun, und womöglich haben sie auch gar nicht mehr den Wunsch, wie Paulus es ausdrückt, dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus nachzujagen. Bei Josua war es so, dass er die Israeliten in das verheißene Land Kanaan führen sollte. Außerdem bekam er von Gott das Versprechen, dass es ihm und dem Volk gelingen werde, in das Land hineinzukommen und dort heimisch zu werden. Mehr aber nicht. Die Besiedlung des ganzen Landes war nicht Teil seines Auftrags. Und im Rückblick müssen wir feststellen, dass die vollständige Besiedelung auch niemals erfolgt ist. Im 5. Buch Mose, Kapitel 11, werden die Grenzen dieses Landes folgendermaßen beschrieben: Alles Land, darauf eure Fußsohle tritt, soll euer sein. Von der Wüste bis an den Berg Libanon und von dem Strom Euphrat bis ans Meer im Westen soll euer Gebiet sein. Und in einer Verheißung an Abraham ist auch vom Strom Ägyptens als Grenze die Rede, also vom Nil. Wichtig scheint mir jedoch die Einschränkung zu sein: alles Land, darauf eure Fußsohle tritt. Zur Zeit Josuas betreten die Israeliten nur einen kleinen Teil des Landes und besiedeln es auch. Grundsätzlich gilt also, wenn in der Bibel das Land Kanaan erwähnt wird, kann je nach dem Zusammenhang und der Zeitepoche ein kleineres oder größeres Gebiet gemeint sein. Manche Bibelausleger sprechen auch von dem Land Kanaan und zusätzlichen Gebieten. Wie wir eben schon gehört haben, wird am Anfang von Kapitel 13 berichtet, dass Josua von Gott gesagt bekommt: Du bist alt geworden und hoch betagt. Josuas Aufgabe als Oberbefehlshaber der Streitkräfte ist nun beendet. Seine nächste Aufgabe besteht darin, das bisher eroberte Land unter die Stämme Israels auszuteilen. Vor allem aber soll er sicherstellen, dass die Verpflichtungen eingehalten werden, die bereits Mose den 2,5 Stämmen gegenüber eingegangen war, die sich bereits zu seiner Zeit auf der östlichen Seite des Jordans niedergelassen hatten. Sie erinnern sich, die wehrpflichtigen Männer aus dem Stamm Ruben und Gad und dem halben Stamm Manasse hatten trotzdem dabei geholfen, das Land westlich des Jordans einzunehmen. In den Versen 7 und 8 wird Josuas neue Aufgabe genau beschrieben. Dort heißt es: So teile nun dies Land zum Besitz unter die 9 Stämme und unter den halben Stamm Manasse. denn die Rubeniter und Gaditer haben mit dem anderen halben Stamm Manasse ihr Erbteil empfangen, das ihnen Mose gab jenseits des Jordans im Osten, wie es ihnen Mose, der Knecht des Herrn, gegeben hatte. Soweit aus Kapitel 13, die Verse 7 und 8. Das 13. Kapitel mit seinen zahlreichen geografischen Angaben lässt sich im Grunde in zwei Hälften aufteilen. In der ersten Hälfte sind jene Gebiete aufgeführt, die noch nicht erobert wurden. In der zweiten Hälfte folgt ein Bericht über die Verteilung des Landes auf der Ostseite des Jordans, und zwar an die eben genannten zweieinhalb Stämme. Mit Kapitel 14 beginnt dann schließlich der Bericht darüber, wie die Gebiete auf der Westseite des Jordans aufgeteilt werden. Dieser Bericht ist sehr ausführlich und reicht von Kapitel 14 bis einschließlich Kapitel 21. Einige interessante Details daraus möchte ich gemeinsam mit Ihnen ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Hören Sie zunächst aus Kapitel 14 die Verse 1 und 2. Dies aber sind die Gebiete, die die Israeliten als Erbteil erhielten im Lande Kanaan, die unter sie ausgeteilt haben, der Priester Eliasa und Josua, der Sohn Nuns, und die Häupter der Sippen unter den Stämmen Israels. Sie teilten diese Gebiete durchs Los unter sie, wie der Herr durch Mose geboten hatte, sie den 9,5 Stämmen zu geben. Die Verteilung des Landes durch das Los entsprach den damaligen Gepflogenheiten. Dadurch wollte man sicherstellen, dass die Zuteilung nicht nach menschlichem Ermessen, sondern gemäß dem Willen Gottes erfolgt. Denn das Land wurde als Gabe Gottes angesehen. Und Gott persönlich sollte durch das Los entscheiden, welches Gebiet jedem einzelnen Stamm als Erbteil zugesprochen werden sollte. Bevor jedoch die Zuteilung an den Stamm Juda beginnt, bekommt erst einmal Kaleb ein Stück Land übereignet. Sie erinnern sich, vor langer Zeit, als die Väter- und Großvätergeneration der Israeliten zum ersten Mal nach Kadesh-Barnea gekommen war, mit der Absicht, das Land Kanaan zu erobern, da wurden 12 Kundschafter ausgesandt, unter ihnen auch Kaleb und Josua. Diese beiden waren die einzigen gewesen, die eine Eroberung Kanaans, so wie Gott sie vorgesehen hatte, für möglich hielten. Aus der Eroberung Kanaans wurde damals nichts. Weitere 38 Jahre mussten die Israeliten deshalb in der Wüste bleiben, wegen ihres Ungehorsams. Doch nun bekommt Kaleb für seine besondere Treue ein extra Stück Land zugesprochen. In Vers 6 wird Kaleb als Kenasiter bezeichnet. Nach manchen Quellen gehören die Kenasiter zum Stamm Juda dazu. Manche Bibelausleger dagegen vermuten, dass Kaleb ursprünglich aus einer nicht-israelitischen Volksgruppe stammte. Seine Treue zum Gott Israels wäre demnach umso bemerkenswerter. Soweit schon mal ein kurzer Vorausblick auf die Verse 5 bis 11, die ich Ihnen jetzt vorlesen möchte. Wie der Herr dem Mose geboten hatte, so taten die Israeliten und verteilten das Land. Da traten herzu die von Juda zu Josua in Gilgal. Und Kaleb, der Sohn Jephunnes, der Kenasiter, sprach zu ihm: Du weißt, was der Herr zu Mose, dem Mann Gottes, sagte, meinet und deinetwegen in Kadesh-Barnea. Ich war 40 Jahre alt, als mich Mose, der Knecht des Herrn, aussandte von Kadesh-Barnea, um das Land zu erkunden, und ich ihm Bericht gab nach bestem Wissen. Aber meine Brüder, die mit mir hinaufgezogen waren, machten dem Volk das Herz verzagt. Ich aber folgte dem Herrn, meinem Gott, treulich. Da schwor Mose an jenem Tage und sprach: Das Land, das dein Fuß betreten hat, soll dein und deiner Nachkommen Erbteil sein für immer, weil du dem Herrn, meinem Gott, treulich gefolgt bist. Und nun siehe, der Herr hat mich am Leben gelassen, wie er mir zugesagt hat. Es sind nun 45 Jahre her, dass der Herr dies zu Mose sagte, als Israel in der Wüste umherzog. Und nun siehe, ich bin heute 85 Jahre alt und bin noch heute so stark, wie ich war an dem Tage, da mich Mose aussandte. Wie meine Kraft damals war, so ist sie noch jetzt, zu kämpfen und aus- und einzuziehen. Soweit die Verse 5 bis 11. Kaleb ist also mittlerweile 85 Jahre alt und kann trotzdem von sich sagen, dass er genauso stark sei wie zu der Zeit, als Mose ihn losschickte, um das Land Kanaan auszukundschaften. Während der Wüstenwanderung starb die ganze erste Generation der Israeliten, die aus Ägypten ausgezogen war, mit Ausnahme von Josua und Kaleb. Ich stelle mir vor, wie während der 40 Jahre dauernden Wüstenwanderung hin und wieder jemand zu Kaleb kam und stöhnte: »O Bruder Kaleb, ist es nicht schrecklich hier draußen in dieser Einöde? Es ist so furchtbar heiß. Heute sind es schon wieder 47 Grad. Wie hältst du das nur aus?« Und Kaleb hat dann vielleicht geantwortet: »Ist es wirklich so heiß? Mir kommt es gar nicht so schlimm vor. Ich habe gerade an die Weintrauben gedacht, die ich als Kundschafter im Land Kanaan gesehen habe. Ich sage dir, einfach köstlich. Und als ich damals die Stadt Hebron erblickte, ging mir das Herz auf. Unser Stammvater Abraham liebte diesen Ort, und ich mag ihn auch. Dort werde ich eines Tages wieder hingehen.« Tja, Kaleb brachte es vermutlich fertig, mitten in der Wüste an die schöne, von Gott verheißene Zukunft im Land Kanaan zu denken. Das hielt ihn jung. Die 40 Jahre in der Wüste brachten alle anderen aus dem Volk um, aber ihm konnten sie nichts anhaben. »Ich bin noch heute so stark, wie ich war an dem Tage, da mich Mose aussandte«, sagt Kaleb als 85-Jähriger. Kaleb erinnert mich irgendwie an den amerikanischen Missionar Adoniram Judson, der im 19. Jahrhundert lange Jahre in Burma arbeitete, ohne dass sich auch nur ein einziger Mensch zu Gott bekehrte. Eines Tages bekam er einen Brief vom Vorstand der Missionsgesellschaft, die ihn ausgesandt hatte. Darin wurde er behutsam und auf sehr diplomatische Weise aufgefordert, doch lieber nach Hause zurückzukehren. Unter anderem wollte man von ihm wissen, welche Zukunftsaussichten er denn für Burma sehen würde. Seine Antwort lautete sinngemäß: »Die Zukunft Burmas ist so hell wie die Verheißungen Gottes.« Und er behielt recht. Nach langen Jahren, in denen sich geistlich gesehen scheinbar nichts tat, nach langen Jahren, in denen Judson selbst manches Leid durchmachen musste, gab es in Burma eine Erweckung. Seine Geduld und sein persönlicher Einsatz hatten sich gelohnt. Die Hoffnung auf ein gutes Ende hatte ihm die Kraft gegeben, durchzuhalten. So erging es vermutlich auch Kaleb während der Zeit der Wüstenwanderung, die er, im Gegensatz zu den anderen Israeliten im Erwachsenenalter, überlebte. Und ich bin überzeugt davon, dass eine gute Portion Gottvertrauen und Hoffnung auch Ihnen und mir die Kraft zum Durchhalten schenken kann. Zurück zu unserem Bibeltext im Josua-Buch Kapitel 14. Weil Kaleb ein Mann des Glaubens war und Gott vertraute, deshalb konnte er sagen, weiter ab Vers 12, »So gib mir nun dies Gebirge, von dem der Herr geredet hat, an jenem Tage. Denn du hast's gehört am selben Tage, dass dort die Anakiter wohnen und große und feste Städte sind. Vielleicht wird der Herr mit mir sein, damit ich sie vertreibe, wie der Herr zugesagt hat.« Da segnete ihn Josua und gab Kaleb, dem Sohn Jephunnes, Hebron zum Erbteil. Daher wurde Hebron das Erbteil Kalebs, des Sohnes Jephunnes, des Kenasiters, bis auf diesen Tag, weil er dem Herrn, dem Gott Israels, treulich gefolgt war. Hebron. Vielleicht erinnern Sie sich noch daran, wie Abraham einst in die Nähe von Hebron gezogen ist und dort im Hain Mamre sein Zelt aufschlug. Dieser Ort wurde für ihn zum Lebensmittelpunkt. Hier befand sich auch die Höhle Machpela, in der seine geliebte Frau Sarah und später auch er selbst sowie Isaak, Jakob, Rebekka und Lea bestattet wurden. Der Name Hebron bedeutet so viel wie Bündnis oder Gemeinschaft. Für Abraham war es ein Ort der Gemeinschaft mit Gott. Dort bekam er auch Besuch von drei geheimnisvollen Männern, die ihm die Geburt seines Sohnes Isaak ankündigten. An diesem Ort der Gemeinschaft mit Gott will sich nun also auch Kaleb ansiedeln, nachdem ihm Hebron als Erbteil zugesprochen wurde. Kalebs Treue gab den Ausschlag dafür, dass er reichlich belohnt wurde. Auch den Christen ist verheißen, dass sie eines Tages ihren gerechten Lohn empfangen werden. Ihre Treue wird dabei gewiss eine große Rolle spielen. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, schreibt Paulus: Wir setzen unsere Ehre darein, ob wir daheim sind oder in der Fremde, dass wir dem Herrn wohlgefallen. Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten, es sei gut oder böse. Diesen gerechten Lohn für gute wie für schlechte Taten gibt es also auch für jene, die durch den Opfertod Jesu von ihrer Schuld befreit wurden und die somit bereits zu den Erlösten gehören. Wie ich in dieser Sendung schon erwähnt habe, geht es in den Kapiteln 14 bis 21 des Josua-Buches um die Zuteilung des Westjordanlandes an die 9,5 Stämme, die sich dort ansiedeln sollen. Jedes Gebiet wird ziemlich genau beschrieben, wo die Grenzen verlaufen oder welche Städte dazu gehören. Diese Beschreibungen sind natürlich als historische Dokumente von großer Wichtigkeit. Noch heute kann man anhand dieser Beschreibungen Landkarten anfertigen, auf denen die Siedlungsgebiete der einzelnen Stämme Israels eingezeichnet sind. Im Rahmen der Sendereihe Durch die Bibel möchte ich aber nur auf einige Besonderheiten in den vor uns liegenden Kapiteln eingehen. Das ist auch der Grund dafür, warum ich mir für die nächste Sendung gleich 4 Kapitel auf einmal vorgenommen habe, nämlich die Kapitel 15 bis 18. Ich hoffe, Sie sind dann auch wieder mit dabei. Bis dahin auf Wiederhören und Gott befohlen.
Sie hörten das Programm Durch die Bibel von Dr. Vernon Mackey in unserer gemeinsamen Entdeckungsreise durch das Wort Gottes. Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme. Verpassen Sie nicht die Fortsetzung hier beim Biblischen Hörfunk. Sie hörten einen Beitrag unserer Sendung hier bei BBN auf Abruf. An dieser Stelle möchte ich mich im Namen unseres Teams herzlich bedanken für die Beteiligung der Zuhörer an diesem Dienst, sei es während der Spendenaktion oder auch das ganze Jahr über. Ihre Gebete, Weiterempfehlung und finanzielle Unterstützung werden von uns hochgeschätzt. Vielen Dank und Gottes Segen.